Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Vielleicht war das Theaterstück ein bisschen plakativ, oder? Aber ich glaube, dass es ein bisschen was ausdrückt, wie wir manchmal mit Gott umgehen, mit Jesus umgehen. Wir wissen, was wir von ihm erwarten können. Ja, dann wissen wir, er begleitet uns, er sorgt für uns, er trägt unser Leben, er führt uns, er spricht zu uns. Ja, wir dürfen vieles erwarten von ihm. Und das ist soweit dann die Theorie. Und ich glaube, man könnte ganz große Aufzählung machen. Was kann ich von Gott alles erwarten? Und die Frage ist dann, wie findet sich das wirklich in meinem Alltag wieder? Wie erreicht das meine Lebensgestaltung? Wenn Jesus sagt, ja, ich habe für dich die Dinge, die du brauchst. Und man schaut dann und sagt, ja, da ist dann sogar, wie in dem Theaterstück, das so schön beschrieben war, wenn du noch mehr brauchst, als du meinst, ich habe sogar noch mehr. Und dann wendet man sich dem Alltag zu und lebt so, als wenn es keine Fürsorge Gottes gibt, oder? Und ich glaube, dass an der Stelle für uns die Frage immer wieder vor Augen stehen sollte, wie erreicht das, was ich weiß, dass Gott ist? Wie erreicht das meinen Alltag? Wie prägt das mein Leben? Und das ist so diese Herausforderung gegen diese Erwartungslosigkeit. Es gibt zwei Aussagen in der Bibel, die ich sehr herausfordernd finde. Die eine, die Jesus immer wieder sagte, dir geschehe so, wie du geglaubt hast. Das sagt er zu dem Offizier, römischer Offizier aus Kapernaum, der zu ihm kommt und sagt, Jesus, mein Knecht ist todkrank. Es gibt nur eine Chance, kannst du ihn heilen? Ich glaube, dass du diese Macht dazu hast. Und Jesus sagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und er erlebt, wie dieser Knecht gesund wird. Oder diese kanaanäische Frau, die zu ihm kommt und sagt, meine Tochter ist krank. Ja, Jesus, bitte, du bist die Hoffnung. Und dann entspinnt sich so ein kleiner Diskussionsgang. Und sie bleibt dran und Jesus sagt, dir soll geschehen, wie du geglaubt hast. Oder die zwei Blinden, die zu ihm kommen. Da fragt Jesus sogar noch nach und sagt, ja, glaubt ihr, dass ich das kann? Und sie sagen, ja klar. Was sagt Jesus, euch soll geschehen, wie ihr geglaubt habt. Ich finde den Satz insofern spannend, weil wenn ich nichts erwarte, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Wenn ich sage, ich habe diese Vorbehalte, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Ich finde es ganz spannend. Und hat Jesus nicht immer wieder den Kleinglauben seiner Jünger kritisiert? Weil er sagt, warum erwartet ihr so wenig von mir? Warum verschließt ihr euch? Ich glaube, dass manches von dem, wo Jesus diesen Satz gesagt hat, nicht passiert wäre, hätten sie nicht Jesus gebeten. Vielleicht wäre der Knecht nicht geheilt geworden, wenn dieser Offizier nicht zu Jesus gegangen wäre, hätte gesagt, bitte, ja, du bist die Chance. Wenn der nicht gehört hätte, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und dazu ein zweiter Satz, der in diese Richtung geht. Da schreibt Jakobus in seinem kurzen Brief an die Christen, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich weiß nicht, ob euch dieser Satz jemals schon so bewusst aufgefallen ist. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Kann das vielleicht sein, dass Jakobus uns hier auf eine Spur setzt und sagt, manche Erfahrung in eurem Glauben und manche Erfahrung mit Gott macht ihr nicht, weil ihr das gar nicht erwartet. Und manches Handeln Gottes geht an euch vorbei, weil ihr dem gar keinen Raum gebt. Und ich habe den Eindruck, dass unsere Erwartung, vielleicht auch die Erwartungslosigkeit, mehr Bedeutung haben, wie wir Gott erleben, als wir es manchmal vor Augen haben. Und deshalb finde ich das stark, auch mal herausgefordert zu werden, zu dieser Erwartungslosigkeit nachzudenken. Und es ist ja kein Thema, was uns heute erst angeht. oder was damals die Menschen anging, als Jakobus geschrieben hat oder als Jesus gesprochen hat. Ja, auch das ganze Alte Testament ist durchzogen von dieser Herausforderung, erwarte doch etwas von Gott und dann wirst du ihn erleben. Ich glaube, das ist ein Thema, was uns Christen begleitet. Und deshalb heute für uns durchaus auch mal so diese Herausforderung, wie ist es denn in meinem Leben, im Alltag? Ist es da vielleicht so ein bisschen wie im Theaterstück, dass ich früh sage, Herr, begleite mich heute und es ist abgehakt und in den konkreten Begegnungen, in den konkreten Erwartungen erwarte ich es eigentlich gar nicht mehr? Warum eigentlich diese Erwartungslosigkeit? Vielleicht wirklich zum einen aus Gewohnheit. Man gewöhnt sich ja auch an den Glauben sehr gut. Man gewöhnt sich ja daran, dass Gott da ist, dass er spricht und ja, das ist alles im Kopf und irgendwo ist so diese Lebendigkeit, die einem dann irgendwo abhanden kommt, auch die Erwartung, die an einem abhanden kommt. Bei manchen ist es auch eine Enttäuschung, der sagt, ja, ich habe gebetet, Gott hat nicht gehandelt, ich habe erwartet, er hat nichts getan, ich habe sein Reden gesucht, seine Wegweisung, er hat nichts gesagt. Ja, und dann so diese Haltung, ja, warum soll ich jetzt was erwarten? Wenn ich nichts erwarte, werde ich wenigstens nicht enttäuscht. Und es läuft doch auch sonst einigermaßen. Vielleicht ist es bei manchen auch ganz schlicht das Misstrauen. Das Misstrauen, ja, wenn ich mich wirklich verlasse, hält er dann wirklich sein Wort? Wenn ich wirklich jetzt so ganz konkret mit ihm rechne, wird er dann wirklich das tun? Ich habe in dem Jahr wieder eine junge Dame getroffen bei Spring Willingen. Seit etlichen Jahren kenne ich sie mittlerweile. Und sie hat irgendwann mal erzählt, ich habe von Gott einen Impuls bekommen. Da war sie auf den Philippinen, so Mitte 20. Sie hat noch 15 oder 20 Euro gehabt. Und Gott hat ihr gesagt, kümmere dich um diese verwahrlosten Kinder. Eigentlich mach gründe ein Kinderheim mit 15 Euro. Und jetzt die Herausforderung, wenn ich starte, wird Gott das wirklich bestätigen? Wird es tun? Wird es nicht tun? Wisst ihr, heute ist ein Kinderheim daraus entstanden, das seit etlichen Jahren dort besteht. Immer begleitet natürlich auch von den Zweifeln, reicht's oder reicht's nicht? Aber ich glaube, Zweifel und Misstrauen ist ein ganz großer Unterschied. Sozusagen, ja, ich bin manchmal blockiert durch das Misstrauen, naja, dann wird das ja doch nicht tun. Und manchmal vielleicht auch von Angst. Ja, ist es da nicht zu viel Machbarkeit? Ja, du musst nur Gott was zutrauen, dann macht das ja. Ja, hat sich da nicht so ein Wohlstandsevangelium und sonst was alles entwickelt. Ja, und dann lieber, bevor man was falsch macht, macht man lieber gar nichts. Das könnte der größte Fehler sein. Jesus, er will uns ganz bewusst immer wieder zeigen, du darfst was von mir erwarten und du sollst was von mir erwarten, weil ich ganz bewusst deinen Alltag gestalten will. Und deswegen erhebt er diesen Einspruch gegen die Erwartungslosigkeit, diesen Einspruch, wo er sagt, ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass du diese Erfahrungen meiner Herrschaft, meiner Gegenwart, meines Handelns in deinem Leben nicht machst. Und deshalb hat er nicht nur einen Spruch, sondern eine ganze Menge zu diesem Thema gesagt. Und ganze Menge auch, wo er uns etwas zuspricht, aber auch herausfordert. Und ich lese euch hier aus Lukas 11 einen kurzen Abschnitt. Manche Aussagen sind sehr bekannt. Manches geht vielleicht so bekannt, dass man schon überhört. Und ich glaube, wenn wir gleich da tiefer einsteigen, dann werden wir merken, dass Jesus hier uns schon ganz schön auch was zusmutet. Er sagt hier, ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch gibt seinen Kindern eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Ihr Menschen seid böse, trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn darum bitten? Wisst ihr, was mein erster Eindruck war? Ziemlich vollmundig. Wäre es nicht ein bisschen mehr mit Einschränkungen angemessener gewesen? Ja, wer sucht, der wird immer wieder finden. Hört sich doch besser an, als wenn man sagt, wer sucht, ja, der findet. Wer bittet, ja, der wird immer wieder etwas bekommen. Hört sich doch viel realistischer an, oder? Als wenn Jesus sagt, ja, wer bittet, der bekommt. Und wer anklopft, ja, der findet auch manchmal eine offene Tür. Und Jesus sagt, nein. Konsequent, wer bittet, bekommt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und damit sagt er, möchte ich eure Erwartung wecken, einen erwartungsvollen Glauben. Und dazu einige Impulse, einige Gedanken. In diesem Text, wenn wir den genauer anschauen, macht Jesus als allererstes deutlich, eigentlich habt ihr einen erwartungsvollen Glauben dringend nötig. Weil wenn er von Bitten, von Suchen und von Anklopfen spricht, spricht er von Mangelerfahrungen. Wer bittet, hat nicht. Wer sucht, hat nicht. Wer anklopft, da geht's nicht. Und Jesus, er spricht und sagt, das ist doch genau die Situation eures Lebens. Ihr erlebt Mangel, dass ihr bitten müsst. Und da können wir die ganze Bandbreite aufzeigen, was man bittet. Das für den einen ist es, ich muss irgendwie durch den Alltag kommen, ich brauche die Kraft dafür. Für den anderen ist es die Frage, woher kommt mir Hoffnung? Woher kommt mir irgendwo auch nochmal so ganz bewusst diese Zuversicht, dass es weitergeht? Ja, und für den Nächsten, da ist es ganz schlicht, dass er sagt, ich brauche irgendwie die Mittel zum Überleben. Ja, wir können ganz, ganz viele Dinge nennen, wo Jesus sagt, ja, ihr habt so viel Grund zum Bitten und ihr habt auch ganz viel Grund zum Suchen. Wenn das Leben euch Erfahrungen vorlegt, wo er sagt, da habe ich keine Antwort, da finde ich keinen Sinn darin. Wenn man nach Wegen sucht, was ist dran für mich? Wenn man Fragen hat, die einen unbeantwortet sind. Und Jesus sagt, ja, sucht ihr. Manchmal sucht man auch ganz schlicht Gott selbst. Wo bist du in dieser Erfahrung? Und anklopfen, das sind die geschlossenen Türen im Leben, wo man merkt, die kann ich mir selber nicht öffnen. Manche Tür ist zu. Und es ist vielleicht nicht nur die zum Wunschberuf oder zum Wunschpartner, sondern manchmal sind es auch geschlossene Türen, die man erlebt zum Menschen. Ich habe keinen Zugang mehr zu einem Menschen. Wie schmerzhaft ist das für Eltern, wenn sie auf einmal merken, ich habe keinen Zugang mehr zu meinen Kindern oder auch umgekehrt. Manchmal auch der Zugang zu Gott. Wisst ihr, Jesus, er macht mit diesen Aussagen, bittet, sucht, klopft an, deutlich, ihr habt eigentlich bitter nötig, dass ihr erwartungsvoll glaubt, weil ihr müsst mit mehr rechnen, als ihr zur Verfügung habt. Und es wird spannend, also zu sagen, was ist denn jetzt deine Situation, wo du eigentlich bitten, suchen, anklopfen sollst, musst, es nötig hast. Und Jesus sagt ja, lass dich doch herausfordern, das zu tun. Und bevor wir über das reden, was er tut, reden wir nochmal über den, bei dem wir suchen, bitten und anklopfen. Weil Jesus das nochmal so bewusst vor Augen führt und sagt, Leute, wir haben einen Vater im Himmel, keinen deutschen Beamten. Wir haben einen Vater im Himmel, ja, und nicht einen unberechenbaren Chef. Ja, wir haben einen Vater im Himmel und nicht einen Kassier, der sagt, jetzt wird abkassiert. Ja, wisst ihr, dieses Bild ist ganz entscheidend für das, was ich erwarte von Gott. Jesus sagt, das ist ein Vater im Himmel und dieser Begriff hat so viele vielschichtige Bedeutungen. Der Vater, das ist doch als erstes eine ganz besondere Beziehung zwischen Gott und dem einzelnen Menschen. Wo der Vater sagt, du gehörst mir, du bist mein, du mein Kind. Wisst ihr, auf dem Spielplatz, da wenn dann die Eltern nach Hause gehen, da sagt man doch auch nicht, ach, ich nehme das nächstbeste Kind mit. Ja, ich nehme genau die Zahl mit, wie ich hergebracht habe. Ja, morgen bringe ich es wieder zurück. Da können wir schauen, ja, war es eine gute Wahl, war es eine schlechte Wahl. Ja, und dann gehen wir so einfach durch. Das machen doch keine Eltern, oder? Auch wenn es mancher vielleicht gern machen würde, ja. weil er sagt, naja, manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, getauscht zu werden. Meine Tochter hat manchmal gesagt, meine Freundin hat bessere Eltern. Wir haben sie aber trotzdem nicht ausgetauscht. Ja? Wisst ihr, Vater heißt, dass der Vater im Himmel sagt, du gehörst zu mir, du bist mein Kind. Und ich habe dich im Blick. Nur dich im Blick. Und du bist nicht die Nummer 194.378 in dieser ganzen Welt, sondern du bist mein Kind. So bewusst vor Augen zu haben in diesem Begriff, dass Jesus sagt, da ist ein Vater im Himmel und er hat eine ganz besondere Beziehung zu dir. Und dann ist dieser Vater natürlich auch Liebe, Fürsorge, Hinwendung. Der, der das Gute für mich will und das Gute tut, der großzügig und zuverlässig ist. Ein Vater, der mir völlig zugewandt ist und nicht fragt, was habe ich von dir, sondern der uns sagt, du hast viel von mir. Und Vater, das ist dann natürlich auch diese ganze Überlegenheit. Jesus sagt, es ist der Vater im Himmel, der hat einen größeren Weitblick. Der weiß vieles besser, weil die Zukunft auch im Blick hat. Er kennt sogar dich besser, als du dich selber kennst. Und er ist der, der heute schon weiß, was für die Zukunft noch tragfähig ist. Ein Vater, der eigentlich weiß, was das Beste für dich ist. Und Vater ist auch Erziehung, ist auch Autorität. Jesus, der mit dem Bild vom Vater sagt, das ist nicht nur eine Versorgungsstation, wo du hingehst, abholst und dann gehst du wieder. Sondern dieser Vater, er will dein Leben prägen. Erziehung ist ja manchmal so, dass mit komischem Gefühl, ja, wenn es jetzt heißt, der muss jetzt mal erzogen werden. Das hat ja immer so einen drohenden Ton, wie es kurz vor Gefängnis. Ja, man sagen würde, ja, die Frau muss jetzt ihren Mann endlich mal erziehen. Ja, da weiß man, dem blüht nichts Gutes. Mancher sagt, ja, wenn Gott mich erzieht, dann blüht mir nichts Gutes. Ja, und dann dieses schreckliche Kinderlied, ja, das ich am liebsten auslöschen würde aus der Kirchengeschichte. Ja, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater in dem Himmel, ja, war für mich fast eine traumatische Erfahrung, das in der Kinderstunde ab und zu singen zu müssen. Ja. Erziehung, der fordert, der mal den Hintern versohlt, wenn du nicht. Nee. Ist der Vater als Autorität heißt, ich möchte deinem Leben meine Form geben. Ich möchte das aus deinem Leben machen, was ich mir vorgestellt habe als dieser liebende Vater. Ich will das Beste für dich und deshalb werde ich immer wieder hineingreifen in dein Leben, dich formen, dich gestalten. Jesus sagt, ihr Lieben, das, bevor wir über das reden, was ihr erwarten dürft, müsst ihr wissen, von wem ihr das erwartet. Und da ist jetzt dieser erwartungsvolle Glaube, den wir brauchen. Wir brauchen diese Erwartung, dass da ein Vater ist, der uns gibt, was wir uns selber nie geben können, der Dinge tut, die wir selber nie schaffen können. Und Jesus sagt, und dieser Vater, das ist dieser Vater im Himmel, dessen Herz für dich schlägt. Und dann wird's richtig vogelwild. Denn er sagt, Gott erhört jedes Gebet. Und jetzt habe ich den Zusatz geschrieben und manchmal sogar besser, als wir beten. Weil sonst könnte man doch sofort aufrechnen und sagen, Moment, wenn er sagt, wer bittet, der empfängt, wer sucht, wird finden, wer anklopft, dem wird aufgetan. Also ich habe schon eine Menge gebeten und er hat nichts, oder? Steht immer noch mein altes Motorrad draußen. Und manchmal habe ich schon gedacht, so innerlich, na, lieber Gott, ich muss so Preis ausschreiben. Das war so ein richtig scharfes Teil. Da singe ich auch drauf, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Ne? Also hat nicht funktioniert. Manchmal sage ich, ja, du mit deinem Motorrad. Ich habe gebeten, dass unsere Familie wieder zurechtkommt. Und? Ich sage, ich habe gebeten, dass in meinem Leben tiefe Wunden heil werden. Und? Ist es nicht zu vollmundig? Und da sagt Jesus ganz bewusst zweimal: Ich verspreche euch, dass jedes Gebet erhört wird. Zweimal sagt er: Ich sage euch, bittet, es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Und als wenn er wüsste, dass wir sagen, das stimmt doch gar nicht, dass er nochmal betont, ja, und wer sucht, der wird finden und wer anklopft, der wird aufgetan und wer bittet, der bekommt. Ja, also da wird's extra nochmals unterstrichen, dass Jesus sagt, das meine ich ernst, das ist nicht nur eine Option. Was er damit nicht sagt, und das ist jetzt nicht, dass ich als Anwalt von ihm ihn wieder rausholen muss, weil er wieder zu vollmundig war, sondern was diesen Vater im Himmel ausmacht. Er sagt nicht, jeder, der bittet, bekommt das nach seinen Vorstellungen, wie er gebeten hat. Und er sagt auch nicht, jeder, der sucht, wird es genau so bekommen, wie er sich vorstellt, was er sucht. Und jeder, der anklopft, bekommt nicht die Tür geöffnet, die er meint, dass sie jetzt geöffnet bekommen muss. Sondern Jesus, er verspricht und sagt, da ist ein liebender Vater und der wird dir aus dieser Liebe herausgeben, was das Beste für dich ist. Und jetzt kann ich einsteigen in die Diskussion. Ihr lieben Eltern, kennt ihr das auch so von euren Kindern? Diese Diskussion, ja, warum das Mittagessen eigentlich schlecht ist und der Nachtisch viel besser. Und sagen, können wir nicht mit dem starten? Warum ein Heimkommen für den 14-Jährigen um Mitternacht viel besser ist, als um 10 schon daheim zu sein? Kennt ihr die Diskussion? Das sind ja nur die kleinen Diskussionen. Und jetzt steige ich ein und sage, lieber Vater im Himmel, es ist mein Leben. Eigentlich weiß ich, was gut für mich ist, oder? Ich weiß doch, was ich mir wünsche. Ich weiß doch, was ich brauche. Ich weiß doch, was mir auf den Nägeln brennt. Und er sagt, ich bin der Vater im Himmel. Ich kenne dich besser als du selbst. Und ich habe den größeren Überblick als du selbst. Und ich weiß viel besser, was für die Zukunft tragfähig ist, was dich vielleicht jetzt formen muss und so vieles mehr. Und Jesus, er gebraucht hier eine ganz alltägliche Szene, um das nochmals zu unterstreichen. Er sagt, es ist doch undenkbar, dass ein Kind zum Vater kommt und sagt, ich hätte gern ein Stück Fisch, damals am See Genezareth, Grundnahrungsmittel. Und der Vater sagt, ich habe sowieso eine Rechnung offen mit dem kleinen Balg. Jetzt kriegt er eine Schlange in die Hand. Vielleicht noch so richtig giftig. Und dann werden wir mal schauen, wer das Richtige sagen hat. Er sagt, es ist doch undenkbar. Oder ein Kind, wenn es um ein Ei bittet, hat gekochte Eier, waren damals Reiseproviant. Er sagt, da gibt es doch keinen Vater, der sagt, na, dann bekommt er jetzt einen Skorpion. Und wenn der sticht und das Kind schreit, dann habe ich so richtig Spaß dabei. Jesus sagt, das gibt doch keinen Vater, oder? Und er sagt, und wenn ihr als Menschen, die ihr trotzdem für das Böse empfänglich seid, als Menschen, die ihr kennt, diese Eigennützigkeit, diese Egozentrik, wenn ihr schon so das Gute für eure Kinder gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel dann euch das Gute geben und euch davor bewahren, dass ihr etwas bekommt, was euch schlecht dient? Und damit fordert Jesus jetzt mich unheimlich heraus. Wenn ich sage, okay, das glaube ich jetzt, dann ist die Frage, muss ich vielleicht manche Festlegung meiner Erwartung erstmal aufgeben und sagen, ich darf bitten, wie ich will, aber du erhörst meine Gebete besser, als ich bete, weil du sagst, ich habe was Besseres für dich, auch wenn du es noch nicht verstehen kannst. Wisst ihr, es kann unheimlich wehtun, wenn ich Dinge opfern muss, die mir doch so wichtig sind, Vorstellungen aufgeben muss. Und es ist so diese Frage, ob ich da drauf vertraue, ob ich es erwarte und dann sage, okay Gott, du tust es jetzt anders und ich erwarte einfach, dass es zum Besten ist für mich. Dann wird es sehr konkret mit dieser Erwartung. Und dann ist es so die Frage, kann ich dann trauen, dass dein Vater im Himmel ist? Und dazu gehört für mich noch ein zweites. Mit diesem Gott erhört, dass jedes Gebet nämlich indem er sich selber schenkt. Und da ist noch eine ganz besondere Gebetserhörung als Nachsatz, und der ist entscheidend, dass er sagt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten. Da redet er auf einmal nicht mehr über genug Essen und genug Freude und Dinge, sondern er sagt, das Entscheidende, was ich euch schenken will, ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes in mir. Eine Gegenwart, die immer Auswirkungen hat. Eine Gegenwart, die immer Folgen hat. Jesus wird nie in meinem Leben gegenwärtig sein. Und da wird es überhaupt keine Bedeutung, keine Folgen haben. Das hat immer Auswirkungen. Weil er sagt, wenn ich in deinem Leben gegenwärtig bin, dann ist der Gott gegenwärtig, der dein Leben gestaltet. Der dich führt, der Gott, der Einfluss nimmt auf das, was passiert. Und Jesus sagt, und das Entscheidende, worum ihr beten dürft, ist jetzt nicht, Herr, gib mir irgendwelche Gaben, sondern er sagt, bitte doch als allererstes um meine Gegenwart. Um mein Dasein in deiner Situation. Wisst ihr, das Gebet und diese Erwartung ist nicht der Weg, uns ein Stück Paradies in einer bösen Welt zu schaffen und sagen, dann betrifft uns alles nicht mehr. Dieses Gebet, diese Erwartung ist nicht der Weg, uns herauszunehmen und herauszubeten aus allen Schwierigkeiten, sondern um uns hineinzubeten in diese Gegenwart Gottes, die uns dann ganz anders erreicht und die für uns dort nochmals eine ganz neue Perspektive eröffnet. Und da sagt Jesus dann, bittet doch um meine Gegenwart und ich wird sie euch schenken. Und dann sucht doch meine Nähe und sie wird euch begegnen. Und dann klopft an bei mir und ich werde euch die Türen meiner Gegenwart auftun und ich werde euch dann in euer Leben hineinführen und dann dürft ihr manches erwarten, was größer ist als euer Gebet. Nämlich zu erleben, dass ein lebendiger Gott bei mir. Und dann nimmt er die Kämpfe nicht, aber er kämpft sie mit mir. Und dann nimmt er die schwierigen Menschen nicht, aber er hat diese Menschen in mein Leben gegeben und er bewirkt was durch sie. Dann nimmt er die Herausforderung nicht und nimmt sie kleiner. Sie sagt, sondern an diesen Herausforderungen wirst du wachsen und dein Glauben. Und das ist, was Jesus jetzt hier uns vorlegt und sagt, Mensch, erwarte doch von mir, von meiner Gegenwart, dass das Auswirkungen auf euer Leben hat. Und ich schließe ab, indem ich euch mal etliche Dinge nenne, was das bedeuten kann, erwartungsvoll zu glauben. Einfach Stichpunkte, vielleicht springt der eine oder andere euch an und ihr sagt, ja, da möchte ich weiter drüber nachdenken. Erwartungsvoll glauben, so ganz konkret. Das mitzunehmen und zu sagen, okay, wenn Gott mein Gebet anders erhört, dann ist es besser, als ich gebetet habe. Und wenn Gott anders handelt, als ich mir es vorstelle, dann ist es besser. Das ist doch eine Erwartung, oder? Oder erwarten, Gott macht seine Geschichte aus allem, was geschieht, seine Geschichte mit meinem Leben. Und da ordnet er alles ein, selbst die größten Tiefschläge. Zu erwarten, das, was ich jetzt erleide, ist Teil der Geschichte, die Gott dann mit meinem Leben macht. Oder Gott führt mich und nimmt ganz konkret Einfluss auf mein Leben. Und ich darf vorwärts gehen und nicht weniger erwarten, als dass er seine Finger im Spiel hat und beteiligt ist. Oder dass Gott handelt und ich mitmachen darf. Dort, wo er mich in Aufträge stellt, wo er mir Menschen anvertraut. Wo ich sage, Mensch, wie kann ich dem gerecht werden? Wo er sagt, ich bin doch am Werk und du darfst mitmachen. Ich habe mal einen schönen Satz gelesen von jemand, der sagt, wenn ich in den Zug einsteige, dann sage ich, Gott, ich bin jetzt offen. Wenn du gerade mit jemandem im Gespräch bist und ich soll mitreden, dann bring mich mit dem Menschen zusammen. Und er sagt, Mensch, ist wirklich spannend, was da passiert. Und ich sage, es lohnt sich mal so zu beten. Ja? Bei mancher der letzten Zugfahrten habe ich da gedacht, am Münchner Hauptbahnhof, will ich das jetzt wirklich beten? Ja, ich weiß, was in meinem E-Mail-Postfach war und was ich vorbereiten wollte. Ja. Und ihr werdet es nicht glauben. Ja, Gott war wirklich mit manchen im Gespräch und ich durfte mitreden. Und ich glaube, er hat mit mehreren geredet, wo er sagt, nee, halt du lieber die Klappe. Ist ja zu sagen, ich glaube, dass Gott mein Leben gestaltet und durch alles prägt, was kommt, durch jeden Menschen, durch jede Erfahrung, auch durch den Kotzbrocken, der mir Kollege ist, durch den, wo ich lieber auf die andere Straßenseite gehe, durch Erfahrungen, die mir überhaupt nicht gefallen, wo Gott sagt, das ist etwas aus meiner Werkzeugkiste, wo ich dein Leben gestalte. Oder in dieser verrückten Welt, wenn man die Nachrichten hört, zu erwarten, Jesus hat wirklich das letzte Wort. Und auch ein Putin und wie sie alle heißen, diese Mächtigen, sie haben nur das vorletzte Wort. Und dann zu erwarten, wenn er das letzte Wort hat, warum rege ich mich dann so auf über Donald und über Wladimir und über das? Wenn er das letzte Wort spricht, ich erwarte, du wirst deine Herrschaft sichtbar machen. Nur noch eine Frage der Zeit. Sprich konkret in mein Leben. Wisst ihr, in die Bibel zu schauen und zu sagen, Herr, wenn du mit mir im Gespräch sein willst, jetzt wäre eine gute Gelegenheit. Sprich zu mir, sprich mich doch an, ich erwarte, dass du redest, durch dein Wort, durch eine Situation, durch eine Erfahrung. Zu wissen, Gott sorgt für mich, wenn ich den Eindruck habe, das, was ich jetzt zur Verfügung habe, reicht gerade nicht. Und es sind nicht nur die materiellen Dinge, manchmal sind es auch die Begegnungen mit Menschen, wo man sagt, eigentlich habe ich jetzt nicht das richtige Wort für diesen Menschen, eigentlich habe ich jetzt nicht die Geduld. Dann zu sagen, ich erwarte, dass er es tut, dass er alle seine Versprechen erfüllt, alle, auch die, die er dir in dein Leben hineingegeben hat, oder dass er verändert und heil werden lässt, dass es nicht bleiben muss, wie es heute ist, sondern dass Dinge heil werden können, gut werden können, besser werden können. Das war jetzt eine ganze Reihe und ich könnte jetzt so weitermachen und weitermachen. Vielleicht war was für dich dabei. Vielleicht war es auch noch nicht. Und du sagst, du hast dieses und jenes vergessen. Dann sag's dir selber. Das Thema ist heute gewesen, Einspruch gegen die Erwartungslosigkeit. Habt ihr noch das Theaterstück vor Augen? Hast du mal einen Euro? Ich hab so Durst. Ich hab den Weg verloren. Und dann zu bitten, kannst du mal? Und sich dann dem Leben zuwenden, als wenn es keine Rolle mehr spielt. Ich glaube, Jesus möchte uns herausfordern mit diesem Text, den wir gelesen haben. Dass er sagt, du brauchst diesen erwartungsvollen Glauben, weil ich die Dinge habe, die du brauchst. Und als Vater weiß ich genau, was richtig ist für dich. Und du wirst bekommen. Es gibt keinen Mülleimer im Himmel, wo sinnlose Gebete entsorgt werden. Sondern er sagt, ich werde das Beste für dich geben und das Beste ist zuerst meine Gegenwart. Und diese Gegenwart wird was bewirken in deinem Leben. Und sie würde dich auf die Spur setzen. Und du wirst dann erleben, dass ein lebendiger Gott bei mir. Wir hören jetzt ein Musikstück. Und bei diesem Musikstück ist vielleicht so diese Herausforderung für uns mal so ganz persönlich. Wo ist denn, wo Jesus sagt, erwarte doch angesichts dieser und jener Situation, die dich beschäftigt, dass ich als dein liebender Vater dir darin begegne. Und das Auswirkungen hat.